Zum Abschluss des Gottesdienstes kommen wir jetzt zur Predigt. Befreiung vom Gesetz ist der Titel. Und im Zuge dessen habe ich gestern Nachmittag Skispringen geguckt. Genauer gesagt Skifliegen. Aber ich weiß, das hat keiner gesehen, weil ich bin der einzige Wintersportbegeisterte hier. Zumindest was das Fernsehen, Fernsehsportler. Und bei diesem Skispringen oder Skifliegen hat einer gewonnen, ein Japaner. Und der hat ein Gesetz durchbrochen, denn eigentlich heißt es beim Skispringen, mit 30 solltest du deine Karriere beenden, du bist zu alt. Und der ist 41, wird 42 im Sommer und ist jetzt der älteste Sieger. Und das Schöne im Auslauf dann war, am Ende bei der Siegerehrung oder nachdem er eben gewonnen hat, waren die anderen, der zweit, dritt, viert, glaube bis zum zehnt Platzierten, standen sie schön in einer Reihe wie die kleinen Kinder beim Geburtstag, um zu gratulieren. Jeder Einzelne hat vor ihm den Hut oder Helm gezogen, um ihm zu beglückwünschen und zu gratulieren. Und ich glaube, das Herausragende war eben, weil er ein Gesetz durchbrochen hat. Etwas, was als unmöglich gilt. Du kannst nicht als 41-Jähriger so einen Leistungssport betreiben, hat er durchbrochen. Und ich glaube, so viele Titel oder so viele Olympiasiege kann ein Mensch gar nicht gewinnen. Den Ruhm, den er bekommt, wenn er irgendeine Gesetzmäßigkeit durchbricht, ist wahrscheinlich viel größer. Christus hat für uns ein Gesetz durchbrochen, aber vorher möchten wir eins aufbauen im Laufe der Predigt. Ich erinnere mich dann eine Begebenheit, eine Stunde im Mathematikunterricht der Schule. Da hat unser Lehrer, ich glaube, 15 oder 20 Minuten zu Beginn des Unterrichts ein Beispiel an die Tafel geschrieben und ist dann auch rumgegangen und hat geguckt, ob das jeder auch wirklich genau so abschreibt. So ein riesengroßes Beispiel mit Formel und allem drumherum. Und am Ende ging er hin und hat das alles durchgestrichen. So geht's nicht. So ähnlich versuche ich das jetzt auch zu machen. Ich werde hier was bringen und dann am Ende zu sagen, es geht doch nicht so. Wir haben schon gehört in der Lesung vom Joachim, dass Christus uns vom Gesetz befreit hat. Aber vorher müssen wir etwas aufbauen, um davon auch befreit werden zu können. Und zwar, das Gesetz ist ein Geschenk an Israel. Es ist etwas Besonderes für Israel. Sie haben die Herrlichkeit der Bundesordnungen bekommen. All die schönen Dinge, die mit dem Gesetz verbunden sind, es ist das einzige Volk, das das Gesetz von Gott erhalten hat. Die wussten, was Sünde ist und was nicht Sünde ist, was sie tun sollten, was sie lassen sollten. Es ist das einzige Volk, Israel, hat dieses Gesetz bekommen. Dieses Gesetz hat auch eine gewisse Allgemeingültigkeit. In Römer 2 wird beschrieben, denn wenn Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz fordert, so sind sie, obwohl sie das Gesetz nicht haben, sich selbst Gesetz. Sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Daran sieht man, auch wenn ein Volk das Gesetz nicht hat, wussten sie doch irgendwo, was ist gut, was ist böse. Der Mensch hat ein Gewissen, was ihm ein schlechtes Gewissen macht, ja, Taten, die ein schlechtes Gewissen machen und wo er in sich geht und dann sagt, es war jetzt vielleicht gar nicht so gut, was ich da getan habe oder gesagt habe. Das heißt, das Handeln hat Konsequenzen, das spürt der Mensch tief in sich drinnen. Es ist ein Gesetz, das in sein Herz geschrieben ist. Der Inhalt des Gesetzes ist ja sehr umfangreich. Da steht drinnen, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht die Ehe brechen. Da steht aber auch drinnen beschrieben, dass das eben die verschiedensten Essensvorschriften, dass das Böcklein nicht in der Muttermilch gekocht werden soll und solche Dinge, die sehr ins Detail gehen. Und Jesus ist hergegangen und hat aus diesem umfangreichen Themengebiet der Tora, also dieses Gesetzes, einige Dinge herausgenommen und sie konzentriert. Das kann man nachlesen in der Bergpredigt. Daran sieht man das. was er für wichtig erachtet hat. Er spricht darin zum Beispiel, wann, dass man nicht morden soll, dass man nicht Ehe brechen soll, ja, aber wann bereits ein Mord oder ein Ehebruch beginnt. Das heißt, in den Gedanken, in den Herzen der Menschen beginnt eben Mord bzw. auch Ehebruch. Es ist sehr sinnvoll, dass Jesus dieses umfangreiche Themengebiet der Tora gerafft hat, weil sonst könnte man in diesem Dschungel gar nicht durchblicken, der da vorhanden ist. Paulus beschreibt das auch im Römerbrief im 13. Kapitel, wo er sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn was da gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Die Qualität des Gesetzes. Wenn man hört, die Befreiung des Gesetzes, dann denkt man daran, das ist jetzt etwas Schlechtes, vielleicht etwas von Satan. Wir müssen unbedingt davon loskommen, aber stimmt gar nicht. Sondern das Gesetz ist etwas Göttliches, es ist heilig, es gerecht, es ist gut, es ist geistlich, es ist etwas Besonderes. Allerdings hat es Schwächen. Warum? Das Gesetz fordert und fordert. Es stellt Forderungen, was der Mensch tun soll, Geboten, die er halten soll. Es stellt Forderungen an Dinge, die der Mensch lassen soll. Und es wird sehr anstrengend mit der Zeit. Man weiß nicht mehr, woher man die Kraft bekommen soll, um diese Dinge umzusetzen. Das Ziel des Gesetzes besteht darin, dass es die Bemühungen von Gott ist, dass wirklich das in unserem Leben geschieht, was das Gesetz von uns fordert. In Römer 8, Vers 3 und 4. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Die Funktion des Gesetzes ist ungefähr so. Ein Mensch sitzt in seiner Wohnstube, in seinem Wohnzimmer, und die Sünde lauert hinterm Ofen, wie so ein bissiger Hund, und schläft. Und der Mensch merkt es gar nicht, dass die da ist oder dass der da ist, der Hund. Und jetzt kommt das Gebot Gottes, das Gesetz, und klingelt an die Tür. Und in dem Moment schießt der Hund hervor hinterm Ofen und sagt, ich bin aber stärker. Und der Mensch steht nun vor dieser Zerrissenheit. Römer 7 beschreibt das Paulus sehr gut. Er sieht etwas, was gut ist, was richtig ist, was zu tun ist, aber auf der anderen Seite ein Gesetz in sich, ein Hund, der da ist, der noch stärker zu sein scheint und auch tatsächlich noch stärker ist. Ich kann ein paar Ausschnitte davon vorlesen. Die Sünde aber nahm das Gebot zum Anlass und erregte in mir Begierden aller Art, denn ohne das Gesetz war die Sünde tot. Der Hund schlief hinterm Ofen, solange keiner geklingelt hat. Kein Problem. Ich lebte einst ohne Gesetz, aber als das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig. Auf einmal schießt der Hund vor. Ich aber starb und so fand sich's, dass das Gebot mir den Tod brachte, das doch zum Leben gegeben war. Und jetzt die Freiheit des Gesetzes durch den Tod des alten Menschen. Die einzige Möglichkeit, Um von diesem Gesetz befreit zu werden, ist, dass wir sterben. Ja, das ist jetzt kein Aufruf, wie die Lemminge im Massenselbstmord zu machen, sondern es gibt eine Formel, eine Möglichkeit zu sterben. Die ist beschrieben im 6. Kapitel des Römerbriefs. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft. So sind wir mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, damit, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, auch wir in einem neuen Leben wandeln. Also das Erste, was wichtig ist, ist zu sterben. Der Sünde muss sozusagen die Plattform genommen werden. Es muss ihr der Raum genommen werden. Man hat als Mensch keine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Dein Fleisch, deine Begierden und alles, was in dir ist, ist so stark und wird dich immer überwinden. Die einzige Möglichkeit ist, zu sterben in Christus. Das heißt, der Sünde wird der Raum genommen. So kann sie eben, hat sie keine Plattform mehr, hat keine Landebasis mehr. Und jetzt dürfen wir nicht nur an den Tod denken, an den Tod von Jesus Christus, weil es ist ungefähr so, wie wenn man wie ein Schluck Wasser in einer Kurve hängen bleibt, sondern muss mit ihm auferstehen. Und das ist jetzt der Sinn der Taufe. Man stirbt mit Jesus in seinen Tod hinein, das ist so ein zeitgleiches Unterfangen, etwas, was vor 2000 Jahren geschehen ist. Wenn du dich jetzt taufen lässt, wirst du sozusagen 2000 Jahre zurückversetzt, in den Tod von Jesus hineinversetzt und stehst mit ihm zum neuen Leben auf. Und das ist die einzige Möglichkeit, um das Gesetz zu überwinden, das Jesus uns gegeben hat. Unser alter Mensch ist mit ihm gekreuzigt. Okay, das habe ich schon erzählt. Jetzt habe ich ein kurzes Durcheinander, Entschuldigung. Genau, das ist auch das, was Paulus eben hier beschreibt. Denn wenn wir mit ihm verbunden sind und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, so werden wir auch mit ihm in der Auferstehung gleich sein. Das ist die Aussage, die Kernaussage von Römer 6. Das ist die Kernaussage dieser Taufprozesses, mit ihm zu sterben und mit Jesus aufzustehen zu einem neuen Leben. Und dann heißt es, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Dass das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es einst durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott und so weiter. Wir kennen die Stellen. Er sandte seinen Sohn. Er hat die ganze Schuld auf sich genommen. Er hat deine Sünden auf sich genommen, weil er eben dieses reine, vollkommene Lamm war vor Gott. Konnte er das tun, dass er deine ganze Sünde, deine Schwäche, deine Krankheit und so weiter auf sich genommen hat und all das, was eigentlich ihm zugestanden hätte als Sohn Gottes, ist nun dir zugefallen. Ist ungefähr so, als ob du Zeit deines Lebens rein und ohne Sünde gelebt hättest und er hat all die schlechten Taten begangen. Dieser Tausch am Kreuz, diesen Tausch hat Jesus vollzogen am Kreuz. Und deswegen können wir befreit von dem Gesetz leben. Auch wenn das Gesetz gut war, wie wir schon gehört haben, denn es war so etwas wie ein Zuchtmeister auf Jesus hin. Es wurde dann von Gott weggenommen und anstelle des Gesetzes kam Jesus Christus. Wir leben jetzt nicht mehr, du sollst und das sollst du tun und das darfst du nicht tun, sondern wir leben in erster Linie in einer Beziehung mit dem Sohn Gottes und in dieser Beziehung sind wir in der Lage, Dinge zu überwinden, die wir in unserem Leben sehen und wo wir manches Mal nicht die Möglichkeit hätten, aus diesem Strudel herauszukommen. können wir in der Gemeinschaft mit Jesus, können wir herauskommen. Deswegen ist aber auch das, was Jesus lehrt und uns an Weisungen gibt, und da ist wieder die Bergpredigt eben der entscheidende Punkt, so wichtig für uns. Und ein Ausspruch, den er hier macht, ist zum Beispiel, nach dem Reich Gottes zu trachten, in erster Linie, alles andere wird uns geschenkt. Also gar nicht so sehr das eigene Leben wichtig zu nehmen, das eigene Leben aufbauen, versuchen, sondern in erster Linie darauf ausgerichtet oder gesinnt zu sein, was Jesus möchte. Er beschreibt auch, niemand kann zwei Herren dienen. Er wird den einen hassen oder den anderen lieben. Du kannst nicht der Welt oder dem Geld, dem Mammon dienen und Gott. Das ist nicht möglich. Er schreibt auch davon oder spricht auch davon, dass seine Last leicht ist und sein Joch sanft ist, dass wir uns ihm unterordnen sollen und seinen Geboten gehorchen sollen. Also nichts Umfangreiches, nichts Schweres, aber die Entscheidung, eben dem Sohn Gottes gehorsam zu sein, der für dich gestorben ist und es möglich gemacht hat, das Gesetz zu überwinden.